do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich bin immer noch ein bisschen weihnachtlich gestimmt. Ich bin gut gesättigt nach den Feiertagen und ich gehe davon aus, das wird meinem kongenialen Podcast-Partner genauso gehen. Lieber Julius, nochmal frohe Weihnachten, ganz offiziell an dieser Stelle. Es ist jetzt heute der 27., aber vor allem wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das wünsche ich dir natürlich auch. Frohe Weihnachten an dich und natürlich auch unsere verehrten Hörer und Hörerinnen. Ja, ich habe die Tage sehr gut überstanden. Im Kreis der Familie viel Trubel gehabt, viel unterwegs gewesen, viel gegessen. Gute Zeiten gehabt, bisschen Abstand auch genommen von der Arbeit und vom Basketball. Jetzt bin ich wieder voller Tatendrang, hab richtig Bock auf die Folge, auf den kleinen Jahresendsport und generell voller Tatendrang natürlich auch, was das kommende Kalenderjahr angeht. Ich hab richtig Bock. Vor allem auf die heutige Folge. Wie geht's dir?
Mir geht's, ja, gesundheitlich immer noch angeschlagen, dadurch, dass ich mich jetzt durch zum einen Weihnachten, durch zum anderen NBA Christmas Day, durch gerade gestern einen sehr stressigen Tag gehabt, arbeitstechnisch, weil ich sowohl beim Eishockey war, bei den Schwenninger Wild Wings für den Schwarzwälder Boden, die Zeitung, für die ich arbeite, als auch eine kleine Supporter-Folge rausgehauen habe mit Christmas Day-Gedanken und dann noch ein, zwei andere Sachen. Also so richtig Zeit zum richtig Auskurieren hatte ich jetzt leider nicht die letzten Tage. Deswegen immer noch angeschlagen, aber alles im Rahmen. Nichts, was mich jetzt heute dazu bewegt hätte, diese Aufnahme abzusagen, weil ich auch, und da schließe ich mich dir an, richtig Bock habe auf die Folge. Wir haben ein wunderschönes Thema mitgebracht. Wir haben nämlich ein Team, das ja den Basketball ein bisschen anders angeht als alle anderen Teams, nicht nur diese Saison, sondern generell in der modernen NBA. Und das haben wir uns ja quasi vor allem auf die Fahne geschrieben, solche Teams und solche Trends am besten möglichst früh genau unter die Lupe zu nehmen für euch. Das Bigger Picture uns anzugucken. Und das machen wir heute, indem wir uns ganz, ganz viel mit den Memphis Grizzlies beschäftigen werden. Aber vorher beschäftigen wir uns mit zwei anderen kleinen Themen, nämlich mit den Headlines. Was hast du heute mitgebracht?
Ja, meine Headline soll sich mit den Dallas Mavericks beschäftigen, kurz und knackig. Die Luka Doncic-Verletzung ist nicht so ein großer Weltuntergang, wie einige gerade denken. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, Doncic hat sich im Christmas Day Game gegen die Minnesota Timberwolves eine Zerrung in der linken Wade zugezogen. Dann hieß es erst, er wird eine Weile fehlen, nähere Infos folgen. Jene näheren Infos sind jetzt mittlerweile da, er wird in einem Monat erneut untersucht. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, er wird mindestens einen Monat verpassen. Er vielleicht noch ein bisschen länger, das hat die MRT-Untersuchung ergeben und wurde im Endeffekt dann von ESPN und Shams berichtet. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Es bedeutet zum einen, dass Doncic sehr wahrscheinlich, was die Awards und das All-NBA-Team angeht, raus sein wird. Das ist ein Spieler mit einem All-NBA-First-Team-Abo in den letzten Jahren. Dieses Streak wird jetzt wohl enden, wie es aussieht, weil er dann die 65-Spiele-Marke womöglich nicht erreichen kann. Wird mindestens 15 Spiele verpassen, wenn wir jetzt von diesem Zeitraum von mindestens einem Monat ausgehen. Zum anderen muss man das natürlich im Auge behalten, diese Wade, wo er sich jetzt diese Zerrung zugezogen hat, ist ein Körperteil bei ihm, der in der Vergangenheit schon immer mal Probleme gemacht hat. Das ist genau die Stelle, wo es in den letzten Playoffs wehtat, weswegen er letzte Saison zum Anfang hin schon einiges an Zeit verpasst hat und generell, wenn er in seiner Karriere verletzt war, dann hat das immer relativ viel auch zu tun gehabt mit seiner Wade, wo er sich jetzt die Zerrung zugezogen hat. Also das ist jetzt nichts Neues und was jetzt natürlich wieder ein Rückschlag ist für ihn und für die Dallas Mavericks. Und generell ist es natürlich nicht schön, wenn man einen Spieler hat, bei dem immer die gleiche Stelle für Probleme zu sorgen scheint. Das macht dann nicht unbedingt optimistisch, was die Zukunft angeht. Da kann man dann eventuell schon so ein bisschen damit rechnen, dass es vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass jener Spieler dann deswegen auch Spiele verpassen wird. Wenn wir jetzt allerdings mal auf die Mavericks gucken, auf den Ausblick der Mavericks im nächsten Monat und ob man diese Zeit überlebt. Und ich hatte es auch gestern auf meiner Instagram-Fragerunde ein paar Fragen zu den Mavericks mit dabei, im Sinne von, werden sie danach überhaupt noch auf einem Playoff-Platz stehen? Wie sollen sie das überstehen? Ich sehe das nicht so skeptisch. Die Mavericks stehen bei 19 und 11 komfortabel auf Platz 4 in der Western Conference mit einiges auch an Abstand zum fünften Platz. Man hat in dieser Saison gut gespielt, wenn Doncic nicht gespielt hat. Wir dürfen nicht vergessen, er hat auch schon Spiele verpasst in diesem Jahr. Die hat Dallas bis auf eins alle gewonnen. Das ist nicht mehr das Team von vor 3 bis 4 Jahren, was wirklich nicht ein Spiel ohne Doncic in irgendeiner Art und Weise überleben konnte. Das ist der tiefste Kader, den Dallas in der Doncic-Ära hatte. Und in meinen Augen kann man das als Chance betrachten für die anderen guten Spieler, sich weiterzuentwickeln, sich einzuspielen, vielleicht in einer größeren Rolle ein wenig aufzublühen, wenn wir über Spieler wie PJ Washington, über Klay Thompson, Derek Lively, Najee Marshall, eventuell auch jemand wie Spencer Dinwiddie, aber auch so Quentin Grimes, Kleber, Hardy und so Spieler, die in dieser Doncic-Offensive natürlich auch sehr von ihm in Szene gesetzt werden, aber natürlich in einem System, was vollkommen auf Luka ausgelegt ist, eventuell nicht alle ihre Stärken so entfalten können und sich auch mal ein bisschen ausprobieren können, mit denen dann nicht so viel rumexperimentiert wird, wenn Luka auf dem Parkett steht und alles sich um Luka dreht. Auch ein Kyrie Irving, der jetzt ein paar mehr Freiheiten genießt. Ich denke, dass das eine Zeit sein wird, dieser Monat, den die Mavericks okay überstehen werden. Sie haben jetzt nicht den toughesten Monat vor sich, wenn wir auf ihre Gegner gucken. Selbst wenn sie jetzt ein bisschen verlieren, werden sie nicht aus diesen Playoff-Plätzen ausscheiden und werden dann nicht in einem Monat, wenn Doncic zurückkommt, mit einer Situation dastehen, wo sie auf einmal auf Platz 10 im Westen stehen und jetzt richtig kämpfen müssen im Endspurt. Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Ich glaube, dass dieses Team gut genug ist, um trotzdem viele, viele Spiele zu gewinnen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in einem Monat gucken und sagen, ey, vielleicht haben die Mavericks nur eine Bilanz von 500 gehabt und nur jedes zweite Spiel gewonnen. Aber dafür hat Quentin Grimes überragenden Ball gespielt. Dafür war Kyrie Irving fantastisch. Dafür hat Derek Lively als offensiver Creator ein paar Sachen gezeigt, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Vielleicht hat Klay Thompson ein bisschen seinen Rhythmus bekommen. Vielleicht ist ja Spencer Dinwiddie jemand, der legit in die Playoff-Rotation dieses Teams gehört und jetzt vielleicht als primäre Option Dinge zeigt. Deswegen würde ich sagen, das ist hier eine kleine Chance. Und für Luka, klar ist diese Verletzung nicht schön, aber vielleicht kann man es auch aus der Sicht betrachten. Es ist jetzt halt ein Monat, in dem Luka halt mal kein Basketball spielt. In dem Sinne. Und er hat im Sommer Basketball gespielt. Jeden Sommer spielt Doncic Basketball. Die Saisons von ihm sind immer lang. Das ist ein Spieler mit einem mega Arbeitspensum in den letzten Jahren. Und jetzt bekommt er ja mal mitten im Dezember, Januar mal einen Monat in Anführungszeichen frei, wo sein Körper nicht dieser dauerhaften Belastung ausgelegt ist, wie das jetzt sonst der Fall wäre, wenn er spielen würde. Vielleicht, wenn er dann im Februar wieder da ist, ist er ein bisschen ausgeruhter und wir wissen ein bisschen mehr über ein paar dieser Mavs-Rollenspieler und man ist vielleicht immer noch Vierter oder Fünfter im Westen. Von daher, die Welt ist jetzt nicht untergegangen in Dallas. Mein Tipp ist, sie überstehen das relativ gut und diese Verletzung hat keine langfristigen negativen Auswirkungen auf ihre Saison, auf ihre Playoff-Chancen, auf ihre Leistung in den Playoffs. Und deswegen, vielleicht den Mavs-Fans, die jetzt gerade schlecht Laune haben, möchte ich mal ein bisschen Hoffnung machen. Ich bin auch Mavs-Fan und ich bin sehr optimistisch, dass das hier kein großes Drama sein wird.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich würde das sogar noch statistisch untermauern. Habe ich nämlich jetzt gerade parallel geschaut, weil es mich interessiert hat. Die Mavericks haben bislang in 1246 Possessions ohne Luka auf dem Feld laut Cleaning the Glass ein Netrating von plus 2,6, was vor allem dran liegt, dass die Offense halt einfach, natürlich angeführt von Kyrie Irving in den meisten dieser Lineups, mehr als solide ist mit einem 117er Offensivrating fast. Genau wie du sagst, es ist einfach nicht mehr so wie die letzten Jahre, dass die Offense komplett in sich zusammenbricht, wenn Luka nicht mehr auf dem Feld steht. Und aktuell ligaweit im Netrating auf Platz 10 die Minnesota Timberwolves mit plus 2,3. Das heißt, die Mavericks ohne Luka hätten das 10. beste Netrating der NBA. Also du kannst statistisch bislang einen Case machen, dass sie selbst ohne Luka ein Top-10-Team sind. Und deswegen bin ich da voll dabei, dass ich auch glaube, dass da nichts wahnsinnig in sich zusammengefallen ist.
Der Defense schadet es halt auch nicht so sehr, dass Doncic jetzt fehlt.
Ja, absolut. Hast du recht. Also defensiv auch sicherlich Möglichkeiten, die du da hast, das ganz gut zu kompensieren. Vielleicht sogar besser zu werden. Wer weiß. Die Mavs haben bislang die 10. beste Defense der NBA in den Lineups. Ohne Luka wird das Defensivrating tatsächlich einen Tick höher. Aber da würde ich nicht davon ausgehen, dass das sich wahnsinnig negativ auf die Defense auch auswirken wird. Dass er jetzt ein Weilchen fehlen wird. dann sind wir uns da einig. Sehr schöne Headline. Meine Headline ist ein bisschen kürzer, ein bisschen spielerischer und sie bezieht sich natürlich auf die mal wieder, wie man so gefühlt sagen würde, Monster-Performance von Caleb Martin im Christmas Day Game gegen die Boston Celtics. Meine Headline ist oder wäre gewesen, Caleb Martin sollte einfach immer gegen die Celtics spielen, dann wäre er ein von Grund auf anderer Spieler. Wir alle haben natürlich noch die Playoff-Serie letztes Jahr gegen Miami oder für Miami gegen die Celtics so rum im Kopf, als er in diesen 7 Spielen 19 Punkte, 6,5 Rebounds, knapp 2 Assists, als er ein heißer Anwärter in den 2023er Playoffs auf diesen, war das die erste Saison, in dem der eingeführt wurde? Dieser neue, der Larry Bird Award, der Eastern Conference Finals MVP, es war die erste oder zweite Saison, ich weiß es nicht mehr genau, als Miami die Celtics in 7 geschlagen hat und Caleb Martin da zu einem Topspieler mutiert ist. Und es gibt ja bei Basketball Reference das schöne Feature, dass man sich angucken kann, in dem Fall jetzt halt nur in der Regular Season, gegen welche Gegner Martin so am besten performt hat im Laufe seiner Karriere. Und das hat mich interessiert und das habe ich gemacht und ich wollte wissen, ob sich der Eindruck, dass er auch in der Regular Season gegen Boston regelmäßig über seinen Möglichkeiten performt, ob das stimmt oder ob einem das nur vielleicht in Sachen Bias ein bisschen so vorkommt. Und er hat tatsächlich in seiner Karriere in der Regular Season in 13 Spielen gegen die Celtics nur 7,5 Punkte, 3 Rebounds und knapp unter 1 Assist. Das liegt in allen Punkten relativ deutlich unter seinen Career Averages. Eine sehr besondere Art der Trivia, aber den höchsten, also ich bin jetzt mal einfach nur nach Punkteschnitt gegangen, den höchsten Punkteschnitt in seiner Karriere hat er gegen die Portland Trailblazers in 8 Spielen mit 11,6 Punkten, gefolgt von den Milwaukee Bucks mit 11,3 Punkten in 12 Spielen und dann auch noch so ein paar andere Teams, Atlanta, Cleveland, Memphis, gegen die er im Schnitt zumindest zweistellig gepunktet hat, Utah und Washington genauso. Das heißt, der Eindruck, den man vielleicht haben könnte, dass Caleb Martin jedes Mal, wenn er gegen Boston spielt, irgendwie aufdreht, so ganz stimmt es nicht, wahrscheinlich vor allem zu Beginn seiner Karriere. Das habe ich recherchiert diese Woche, hat mich interessiert nach diesem Christmas Day Game. Und dann dachte ich mir, da mache ich da eine ganz kurze und ganz knappe Headline draus für die heutige Folge.
Mhm. Gehen wir mal in die letzten beiden Kalenderjahre rein. Also den Zeitraum seit 1. Januar 2023. Mhm. Da hat Caleb Martin gegen die 28 Teams in der NBA, die nicht sein Team sind und Boston, eine Dreierquote von 33,7%.
Mhm.
Regular Season und Playoffs. Gegen Boston hat er eine Dreierquote von 47,9%.
Nice.
Das ist ein Unterschied von 14,2% und der höchste in diesem Zeitraum von irgendeinem Spieler in der gesamten NBA, von den Spielen, wo sie gegen einen bestimmten Gegner spielen, ihren Lieblingsgegner in dem Sinne, und jedes andere Team. Der zweithöchste Wert, möchtest du raten, bei welchem Spieler das eventuell der Fall sein könnte? Dreierquote, Difference.
Luca gegen die Clippers?
Nee, es ist Stephen Curry gegen die Oklahoma City Thunder.
Ah, krass.
Steph Curry hat gegen alle Teams, die nicht, gut, in Caleb Martins Fall muss man sagen, da haben sicher die Teams geswitcht. Bei Steph ist es ein bisschen einfacher. Er hat gegen die 28 Teams, die nicht Golden State und nicht OKC sind, 1514 Dreier genommen und 39,8% davon fanden ihren Weg ins Ziel. Im gleichen Zeitraum gegen die Oklahoma City Thunder hat er 89 Dreier genommen und 52,8% davon fanden ihren Weg ins Ziel, was einen Unterschied von 13,0% ausmacht. Auch in dieser Liste sind Jalen Green, der gegen die Sacramento Kings 12,7% besser trifft, Malcolm Brogdon gegen Philly, Keegan Murray gegen Utah, Halliburton gegen Philly, Klay Thompson gegen Houston, was aber wahrscheinlich schon in seiner gesamten Karriere so ist. Van Vliet spielt gerne gegen die Utah Jazz, Maxi spielt gerne gegen Brooklyn, Booker gegen die Clippers, ansonsten PJ Washington gegen OKC natürlich. PJ Washington 33,4% gegen jedes andere Team und 42,1% gegen die Oklahoma City Thunder. Das sind 8,7%. Das wäre wahrscheinlich der, den man noch so am ehesten erraten kann, weil das ist was man eigentlich so auf dem Schirm hat, dass Washington gerne gegen die Thunder gespielt hat im letzten Jahr, gerade seitdem er in Dallas ist. Ansonsten wüsste ich jetzt aus dieser Liste nichts, wo man irgendwie sagt, so, ah ja, stimmt, okay, komm, ja, da hätte man irgendwie drauf kommen können. Also, wärst du drauf gekommen, dass Keegan Murray gegen Utah besser trifft? Ich nicht. Aber Washington gegen die Thunder, das ist was, wo man drauf hätte kommen können. Ansonsten, ja, Caleb Martin trifft sehr, sehr gut gegen die Boston Celtics. Schöne Headline, habe ich spontan noch ein bisschen recherchiert nebenbei. Sehr, sehr cool.
Ja, Caleb Martin gegen Boston ist quasi so wie wir bei unseren Podcast-Aufnahmen, wenn wir Holy getrunken haben vorher.
Oh Mann, das war eine Überleitung. Die gefällt mir sehr, sehr gut und passt perfekt zum Sponsor der heutigen Folge. Denn es passiert nicht alle Tage, dass mein treuster und längster Sponsor, mittlerweile auch sehr treuer Sponsor dieses Podcast, Holy, ein komplett neues Produkt auf den Markt bringt. Viele aus dieser Community sind bereits Fans, vor allem natürlich von den Energies, aber auch von den Iced Teas, von den Hydration Drinks. Und wir dürfen heute vorstellen, die Holy Milkshakes. Es gibt ab heute, streng limitiert und auch nur solange der Vorrat reicht, erst einmal drei brandneue Holy Milkshake Sorten, und zwar einmal Vanille, Haselnuss und Banane. Ich habe alle drei in den letzten Tagen rauf und runter getestet. Mein Favorit Haselnuss, großer Haselnuss-Fan. Ich persönlich ist eine der wenigen Nusssorten, auf die ich nicht allergisch bin. Deswegen freue mich das umso mehr. Haselnuss, absoluter Favorit von diesen Shakes. Und was gibt's über diese Shakes zu sagen? So wie wir das kennen von Holy, kein Zucker drin, kein Koffein. In dem Fall vegan, voller Vitamine, super cremig, aber ohne schlechtes Gewissen. Gerade vielleicht für die unter euch, die jetzt mit gesünderen Neujahrsvorsätzen reingehen wollen in 2025, könnte das ein echter Gamechanger sein. Denn so einen schönen leckeren Milchshake, den man sich da reinziehen kann bei diesem winterlichen Wetter, ohne dass man aber ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man sich da zu viel Zucker irgendwie reinballert oder irgendwelche Chemie. Deswegen wunderbar, wird auch nicht mit Wasser gemixt, sondern mit 300 Milliliter Milch, die dem Pulver dazugegeben werden. Kann man natürlich Kuhmilch nehmen, ganz normale Milch, irgendwelche pflanzlichen Alternativen. Da ist alles möglich. Es gibt die natürlich in den Tabs, so wie man das bei Holy kennt, aber natürlich auch in kleinen Proben schon zum Probieren und Durchkosten. Gibt da von jeder Sorte auch ein kleines günstiges Probierpaket, was man sich gönnen kann, wenn man da erstmal ganz entspannt reinkommen will, was die Shakes angeht. Es gibt einen neuen Stil, und zwar gibt es für Neueinsteiger das Starter Set Deluxe, was jetzt natürlich auch geupdatet wurde mit den drei Probierpaketen Iced Tea, Energy und Hydration, mit den drei verschiedenen Shake-Sorten zu probieren, mit einer Glasflasche und einem Sticker-Set, aktuell für 49,99 € statt 89,99 €, natürlich auch mit gratis Versand. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und ein klasse Angebot. Es gibt natürlich aktuell auch wie bei jeder Holy-Aktion jede Menge Goodies und Bundles. Es gibt einen Strohhalm, es gibt ein Metallschild, es gibt T-Shirts. Von daher, wer Bock hat, das Ganze mal auszuprobieren, wer sagt, hey, ich finde die Energy ist geil, die Eistees im Sommer sind ziemlich cool, die Hydration-Drinks für den Sport und jetzt die Milchshakes für zwischendurch. Wir haben euch unseren Link mal unten in die Folgenbeschreibung reingehauen mit dem Gutscheincode DS5. Gibt's 5 € Rabatt für eure erste Bestellung. Und mit dem Gutscheincode DS, beides auch groß, gibt es 10% Rabatt ab der zweiten Bestellung. Ich bin ein Fan. Es würde uns sehr glücklich machen und ihr würdet natürlich auch euch selber was Gutes tun. Gleichzeitig natürlich auch den Podcast, unsere Arbeit hier unterstützen. Deswegen, long story short, es gibt was Neues von Holy. Probiert's gerne aus und gönnt euch, Leute.
So ist es. Unbedingt. Link in der Folgenbeschreibung. Die Codes packen wir euch da auch nochmal rein. Zwei Takes noch kurz zum Thema Milchshakes generell. Erstens, Bananenmilchshake kann ich für mich leider ausschließen. Ich mag Bananen in ihrer Rohform, aber ich mag alles, was dann, also Bananeneis, Bananenmilchshake, Bananenbrot, Bananen, mag ich alles nicht. Ich weiß nicht, ob mich das weird macht.
Das Ding ist, Banane übernimmt halt auch komplett.
Genau.
So, Banane ist Luka Doncic in Dallas, so, du haust so 10 verschiedene Früchte rein und dann so ein kleines bisschen Banane und mixt dir da irgendeinen Shake zusammen und du hast einfach dann einen Bananenmilchshake.
Genau. Nimm dich mal zurück, Banane. Chill mal.
Ja. Heliozentrisch des Todes.
Zweiter, Banane ist die heliozentrische Offense unter den Früchten.
Usage, 40% Usage Rate, kannst keinem erzählen.
Banane ist LaMelo bei den Hornets. Zweiter Take, Vanillemilchshake, egal, bei McDonald's, bei Burger King, bei Five Guys besonders geil. Vanillemilchshake und da Pommes reindippen. Wer es noch nicht probiert hat, we listen and we don't judge. Probiert's aus, dann könnt ihr mich immer noch als eklig bezeichnen. Game Changer.
Du bist
nicht überzeugt. Schon mal probiert? und für nicht gut befunden?
Naja, ansonsten würde ich mich doch hier nie zu so einer Aussage hinreißen lassen, wenn ich es nicht mehr probiert habe. Ich habe es einmal probiert, nicht mit Shake, sondern mit normalem Vanilleeis von McDonald's und das war nicht so toll.
Ja, okay, gut, dann wird die Shake-Variante, ich feiere es nämlich auch mit dem normalen Softeis, dann wird die Shake-Variante nochmal ein bisschen besser, aber...
Also wenn es einen gibt von unseren Hörern, der Pommes mit dem McDonald's Vanilleeis anders erfährt, aber mit Shake gar nicht oder andersrum, lasst uns gern wissen. Würde mich sehr wundern, wenn es da jemanden gibt, der sagt, Alter, das eine richtig nice und das andere kannst du halt komplett vergessen.
Ja, wahrscheinlich geht das dann in eine ähnliche Richtung.
Besteht eine Kausalität.
Was nicht in eine ähnliche Richtung geht, sind die Memphis Grizzlies in ihrem Offensivsystem im Vergleich zu allen anderen NBA-Teams der jüngeren Geschichte. Ich bin jetzt heute 2 for 2 bei genialen Überleitungen, würde ich sagen.
Mhm.
Was haben wir heute vor, Julius? Nimm doch mal die Leute mit, nimm mich mal mit, nimm uns mal mit, weil wir haben ein sehr, sehr feines Thema für euch heute am Start.
Wie wir alle wissen, spielen NBA-Teams nur noch gleich. Alle spielen gleich, alle nehmen nur noch Dreier. Es ist immer das Gleiche, du machst den Fernseher an und es ist immer nur noch das Gleiche, wenn du NBA guckst. Das ist ein Kritikpunkt, den viele haben an der Liga und an der Spielweise in der modernen NBA. Durchaus nachvollziehbar, in einem gewissen Rahmen natürlich. Und wir werden das in einer unserer Folgen im Januar auch nochmal thematisieren, wenn wir darüber reden wollen, was wir lieben und hassen an der NBA. Die Memphis Grizzlies haben sich gedacht, wir machen einfach mal was gar keiner gemacht hat in der modernen NBA, was kein anderer macht. Unsere offensive Spielweise, unsere offensive Philosophie soll sich mal sehr unterscheiden vom Rest der Liga und genau das machen sie in dieser Saison und vor allem machen sie das auch wahnsinnig erfolgreich. Man wusste anscheinend in Memphis, dass wir vorhaben, heute diese Folge aufzunehmen und dachte sich, wir spielen heute gegen die Toronto Raptors und werden den Double Stepback Jungs mal so einen richtig schönen Aufhänger hier besorgen, dass sie so richtig schön reinkommen können in dieses Thema. Denn die Grizzlies haben in der Nacht auf heute die meisten Punkte gescored, die in dieser Saison irgendein Team gescored hat. Sie haben die Toronto Raptors mit 155 zu 126 abgeballert. 8 Spieler scorten zweistellig, einer scorte 9 Punkte. Also fast 9 Spieler, die zweistellig scorten, keiner über 21. Das war eine offensive Masterclass dieses Teams und sie spielen schon die gesamte Saison auf diesem fantastischen Level. Man ist das drittbeste Team der Western Conference laut Tabelle, hat eine Bilanz von 21 zu 10, steht damit nach den Oklahoma City Thunder und Houston Rockets auf Platz 3 in der Tabelle.
Und man hat sogar sein Netrating krass underperformed bislang. Sie haben das drittbeste Netrating hinter Cleveland, hinter OKC und haben laut diesem Algorithmus, dieser Berechnung von Cleaning the Glass, mehr als 3 Siege weniger geholt bislang, als sie eigentlich hätten holen sollen mit ihrem Netrating. Also sie könnten gut und gerne auch bei 24 Siegen oder so stehen, was dann wiederum fast identisch wäre mit den Thunder.
Genau, sind elitär am offensiven Ende unterwegs. Damit wollen wir uns ja heute auch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Sind auch elitär am defensiven Ende unterwegs, was durchaus dazu beiträgt, dass sie offensiv so spielen können, wie sie spielen. Und sie machen das auf eine Art und Weise, die ein frischer Wind ist, die anders ist, als der Rest der NBA macht. Und wir wollen uns einfach in der kommenden Stunde mal so ein bisschen genauer anschauen, wie spielt denn zum einen der Rest der Liga? Was machen die Memphis Grizzlies anders? Warum funktioniert es so gut? Denken wir, dass es auch in Richtung Playoffs funktionieren kann? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, ich habe selten auf eine Folge so sehr Bock gehabt wie auf die. Ich habe mich sehr intensiv mit der Grizzlies Offensive beschäftigt in den letzten Tagen. Ich habe sehr genossen, mir das Spiel heute früh noch reinzuziehen gegen die Raptors. Ich habe richtig Bock und genau solche Themen haben wir uns damals auch vorgenommen, als wir uns entschieden haben, diesen Podcast vor mittlerweile auch schon über 2 Jahren ins Leben zu rufen. Genau solche Bigger Picture Themen und ich habe richtig Bock, das Ganze hier sicherlich auch mit der Challenge, dass es nicht mit Videomaterial unterlegt werden kann, mal so ein bisschen mit dir durchzusprechen. Also ich freue mich wirklich anders doll auf die nächste Stunde. Ich habe richtig, richtig Bock.
Definitiv, geht mir genauso. Dachte mir, wir könnten vielleicht zu Beginn ganz kurz ein paar Worte zu dem Grizzlies Personal verlieren und zu der Grizzlies
Sehr
Rotation,
gerne.
Weil das ist nämlich auch eine Besonderheit und ich habe mir viel auch Gedanken darüber gemacht, ob die Art und Weise, wie sie ihre Spieler einsetzen und wie viele Spieler sie auch wie einsetzen, dass das sicherlich irgendwo auch eine Korrelation hat mit dem offensiven Spielsystem, mit dem wir uns dann gleich sehr ausführlich beschäftigen wollen. Die Grizzlies haben immer noch die Besonderheit in ihren Rotationen, dass kein Spieler mehr als 28 Minuten im Schnitt spielt. Desmond Bane und Ja Morant sind bei den Minutes per Game inzwischen ganz oben angekommen mit 28,2, 28,1. Jaren Jackson ist bei 28, Santi Aldama bei 26 und dann hast du 9 Spieler mit mindestens 20 Minuten pro Spiel, dann nochmal 4 mit mindestens 15 pro Spiel und dann nochmal 2 mit John Conchar und Cam Spencer mit mindestens, also mit zweistelligen 11 und 12. Also du hast wirklich eine große Rotation, viele Spieler, die viele Minuten gehen, aber eben keine Spieler, die super viele Minuten gehen. Was ich wahnsinnig interessant finde, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie schon die ein oder anderen Ausfälle hatten. Ja Morant hat schon ein paar Spiele verpasst, Desmond Bane hat schon ein paar Spiele verpasst, Zach Edey, Marcus Smart, also die Rotation war auch einfach viel im Fluss, allein deswegen. Aber wir können festhalten, und das schlägt sich dann auch in meinen Augen in diesem Offensivsystem nieder, die Grizzlies haben einen sehr egalitären Ansatz, was Spielzeit angeht, was Rotationen angeht, was Lineups angeht. Und bislang gibt ihnen der Erfolg absolut recht. So, hast du Einstiegsgedanken zu diesem Ansatz, dass die Spieler so wenig, also dass die Starspieler so wenige Minuten und die Rollenspieler so viele Minuten sehen im Vergleich zu allen anderen Teams?
Ich glaube, dass die Qualität des Kaders und die Minutenverteilung nicht getrennt werden kann von der Spielweise. Ich glaube, die Spielweise dieses Teams lässt sich A nur deswegen aufs Parkett bringen, weil man so viele gute Spieler hat und diese Spieler natürlich auch irgendwo eingesetzt werden müssen. Also wenn das ein Kader wäre mit einem Star, 3 guten Rollenspielern und ansonsten Spielern, die du eigentlich vergessen kannst, dann würde die Spielweise dieser Truppe nicht funktionieren. Das heißt, du hast viele gute Spieler, die alle natürlich, weil sie gut sind, Minuten bekommen sollen. Und deswegen kannst du ein Offensivsystem, über das wir gleich reden werden, aufs Parkett bringen, was so sehr auf Teambasketball beruht. Und B, geht dieses hohe Tempo. Die Grizzlies sind nicht nur das schnellste Team in dieser Saison mit der höchsten Pace, sondern eines der am schnellsten spielenden Teams in der Geschichte der NBA. Mhm. Das geht auch nur, weil die Spieler genug im Tank haben, weil sie so wenige Minuten spielen. Wenn die Spieler 40 Minuten pro Abend spielen würden, so wie das einige Spieler der New York Knicks beispielsweise machen, dann würde dieses High-Pace, viel Transition, viel Early Offense, was Bestandteil ist dieses Offensivsystems, was wir gleich runterbrechen werden, nicht funktionieren. Von daher würde ich dieses Lineups, Minutenverteilung, Tiefe des Kaders nicht davon trennen und das finde ich auch eine sehr schöne Einleitung in die Folge.
Kurz die Pace-Geschichte würde ich statistisch untermauern. Bei Pace ziehe ich immer 2 Statistiken herein. Einmal die von BK Ref. Da sind sie erster natürlich von den 30 Teams mit einer Pace von 105,1. Das bedeutet, schätzungsweise haben die Grizzlies 105 Possessions pro 48 Minuten pro Spiel. Das ist eine Schätzung. Und PBP-Stats, die Seite, erhebt die Pace anders, nämlich in Form von Sekunden pro Possession. Und da sind die Grizzlies mit 13,3 Sekunden, die sie für eine Possession brauchen. Und das ist dann, glaube ich, schon, also wir alle wissen, 24 Sekunden Shotclock, manchmal 14 Sekunden Shotclock, 13,3, das hat man dann, glaube ich, schon im Gefühl, dass das sehr wenig ist. Und auch da haben sie den höchsten Wert, also den niedrigsten Wert mit diesen 13,3. Relativ dicht gefolgt tatsächlich von Atlanta und Chicago. Also wir haben 3 Teams, die eine sehr schnelle Pace spielen und dann ist ein Drop-off zu Cleveland. Der Unterschied, Atlanta und Chicago sind erstens Teams, das fand ich sehr interessant zu sehen und das hat auch meinen Eindruck bestätigt. Die Grizzlies haben die höchste offensive Pace, also die höchste eigene Pace, schaffen es aber in Anführungszeichen nur, die 5. höchste gegnerische Pace zuzulassen. Also sie lassen eben nicht zu, dass, wie das dann oft bei gerade so Teams wie Chicago, gerade so Teams wie Atlanta, die dann auch vielleicht die Defense nicht ganz so ernst nehmen oder das defensive Personal nicht haben, dass es eben nicht so ein komplettes Run and Gun hin und her und du kommst überhaupt nicht klar. Klar, 5. höchste Pace, die sie zulassen, ist immer noch hoch, aber es ist nicht so ganz in diesen krassen Sphären. Also sie schaffen es oft, selbst schnell zu spielen, dann aber den Gegner daran zu hindern, schnell zu spielen. Was ich interessantes in Klammern fand, was jetzt mit dem Offensivsystem so direkt nichts zu tun hat, aber fand ich interessant in der Recherche.
Mitte Januar, wenn die neue Basket in den Kiosks und Supermärkten und Briefkästen der Leute eintrudelt, wird da ein Artikel von mir drin zu finden sein, in dem es um den Zusammenhang von Pace und Erfolg in der NBA geht und das Fazit dieses Artikels, auf das ich hinarbeite, auf diesen vier Seiten, ist basically, dass es keinen Zusammenhang gibt. Dass die schnellsten Teams, du hast gerade die drei am schnellsten spielenden Teams angesprochen, nur eines von diesen Teams ist gut, während Teams wie die Celtics ziemlich langsam spielen, während Teams wie OKC im Mittelfeld irgendwo ist. In dem Artikel geht's darum, was für Gründe das hat, was die Faktoren sind, die das beeinflussen, was Pace überhaupt ist, sowas alles gerne mal reinlesen, generell in meine neue Kolumne im Basket Magazine, dass quasi Pace und Erfolg voneinander getrennt werden müssen, dass es nicht einfach nur ein Erfolgsrezept ist, von wegen einfach schnell spielen und du bist besser. Der Trend geht wieder zum schnelleren Spielen, also in den 2020ern wird deutlich schneller gespielt als in den 2010ern und da wurde schneller gespielt als in den 2000ern und in den 2000ern als in den 90ern und dann geht's erst wieder nach oben, was andere Faktoren früher hatte. Also dieser Trend, schneller spielen, heißt nicht zwangsweise, dass die guten Teams unbedingt am schnellsten spielen und das schneller spielen heißt, dass du dir bessere Erfolgschancen gibst, sondern das Fazit ist basically, jedes Team muss das machen, was für das Team und das Personal am besten funktioniert. Und das zweite Fazit ist, dass der Schlüssel immer noch Vielseitigkeit ist, dass du schnell und langsam spielen kannst und vor allem, dass du dein Tempo dem Gegner irgendwie reinwirkst, dass du deine Spielweise dem Gegner aufzwingst, dass die Teams, die das Pace diktieren und die Pace eines Spiels und Spieltempo und Spielfluss entscheiden, dass das die Teams sind, die sich bessere Erfolgschancen selber generieren. Und was die Grizzlies machen, ist, sie spielen das für ihr Personal und für das, was sie machen wollen, optimale Tempo. Und das ist halt nun mal sehr schnell. Und was die Grizzlies auch schaffen, ist, sie zwingen ihren Gegner auf, dass die Gegner sich an die Grizzlies anpassen. Das heißt, die Grizzlies wollen offensiv schnell spielen, und sie wollen, dass ihre Gegner langsam spielen. Und genau das schaffen sie in den Großteilen der Spielen auch. Und deswegen geben sie sich hier maximale Erfolgschancen. Pace, also ein ganz großer Faktor bei dem, was die Memphis Grizzlies machen in dieser Saison.
Lass uns doch jetzt gerne dazu kommen, was genau sie denn machen offensiv. Ich denke, wir alle haben ein ganz gutes Gefühl und ganz gut im Kopf, wie sich die durchschnittliche NBA-Offense in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Wir hatten in den 80ern und 90ern, in der glorreichen alten Zeit, war das Offensivspiel noch sehr, sehr Post-Up-lastig, gerade in Richtung der Star-Big-Man, die damals die Liga noch mehr geprägt haben. In den 90ern und vor allem zu Beginn der 2000er kam dann immer mehr die Isolation-Welle, dass dann Starspieler wie ein Kobe, wie ein T-Mac, wie auch ein Carmelo diese elitären Flügel-Isolation-Scorer immer mehr übernommen haben und dann begonnen hat es mit den 7 Seconds or Less Suns natürlich, mit diesem sehr bekannten Duo aus Steve Nash und Amari Stoudemire in Nashs Back-to-Back-MVP-Saisons, so in der zweiten Hälfte der 2000er. Und es hat sich auch in der Pace-and-Space-Ära, wenn dann das Dreiervolumen immer weiter hochgegangen ist, aber es ist ein Trend, der sich immer weiter fortgesetzt hat, dass die Liga immer Pick-and-Roll-lastiger wurde. Inzwischen, ein Trend, der jetzt wirklich relativ neu ist in den letzten Jahren, geht es immer mehr weg vom klassischen Pick-and-Roll, immer mehr hin zu kreativeren Lösungen, zu Spain-Pick-and-Rolls, zu Handoffs, zu... Wir haben eine Folge auch über Handoffs gemacht vor einer Weile. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wann wir welche Folgen gemacht haben.
Das war ziemlich genau ein Jahr. Das war ja, nach
so lang schon her?
Anderthalb Monaten die Nick Nurse Offense des Sixers.
Stimmt.
Letztes Jahr November, Dezember rum.
Wow. Ja, 110. Folge heute übrigens. Da darf das Gedächtnis, glaube ich, auch mal ein bisschen verschwimmen.
Auf jeden Fall.
Ich würde dir jetzt gerne den Part überlassen, so ein bisschen mal einzuführen, was die Grizzlies aktuell anders machen. Aber im Grunde kann man es runterbrechen auf, die Grizzlies spielen eben kaum Pick and Roll und kaum Handoffs und kaum diese ganzen Geschichten, sondern sie haben einen völlig neuen Ansatz gefunden, über den zum Beispiel Draymond Green vor einer Weile eine sehr interessante Pressekonferenz nach einem Duell, nach einem Aufeinandertreffen gehalten hat und dort eben so Dinge gesagt hat wie, ja, sowas habe ich noch nie gesehen, was die Grizzlies da veranstalten.
Lass mich dir und unseren Hörerinnen und Hörern mal einen normalen Gang und Gäbe Angriff der Grizzlies skizzieren, was da passiert und wie die Spieler formiert sind und was da so abgeht. Stellen wir uns das ein bisschen vor. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach ohne Videomaterial, aber das kriegen wir, denke ich, durchaus trotzdem hin. Es wird nicht allzu kompliziert. Ja Morant trägt den Ball vor und hat den Ball am Top of the Key oben in der Mitte. Zwei seiner Grizzlies-Mitspieler stehen auf der linken Seite, also links von ihm. Einer steht in der Ecke links unten und der andere steht im sogenannten linken Slot, also auf halber Höhe zwischen Morant und dem Spieler in der Ecke hinter der Dreierlinie, der sogenannte Slot. Zwei Spieler stehen rechts von ihm. Der eine steht im rechten Dunkerspot und der andere steht in der rechten Ecke. Also das ist quasi die Formation der Grizzlies in diesem Angriff. Morant hat den Ball. Drei Spieler der Grizzlies, abgesehen von ihm, stehen hinter der Dreierlinie und der eine steht im rechten Dunkerspot. So, und jetzt zieht Morant über rechts in Richtung Korb, also rechts vorbei an seinem Defender. Es ist also eine Isolation, kein Ballscreen vorher, nichts, gar nichts. Was passiert? Morant zieht in Richtung des rechten Dunkerspots. Das bedeutet, damit er nicht komplett seine eigene Mitspieler über den Haufen rennt, muss sich dieser Mitspieler im rechten Dunkerspot bewegen. Er bewegt sich, das ist kein Hexenwerk, das ist ganz klassisch in der NBA, einfach in den linken Dunkerspot, macht quasi den rechten Dunkerspot frei. Jetzt soll natürlich das nicht der einzige Spieler sein, der sich bewegt. Das heißt, der Spieler in der rechten Ecke bewegt sich ebenfalls und der bewegt sich in den rechten Slot. Also geht einfach nur ein paar Meter nach oben. Die beiden Spieler auf der linken Seite, wir wollen natürlich jetzt auch nicht, dass die linke Seite irgendwie zu crowded ist, weil wenn wir uns zurückerinnern, der Spieler aus dem rechten Dunkerspot, der Big Man, hat sich in den linken Dunkerspot bewegt. Da wollen wir jetzt natürlich nicht, dass ein Spieler im linken Dunkerspot steht und daneben direkt ein Spieler in der linken Ecke und dann im linken Slot ja auch noch einer. So, das heißt, was die Grizzlies jetzt also machen, in diesem random Angriff, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt actually einen Angriff gesehen habe, in dem das passiert gegen irgendein Team in der und der Minute, aber so laufen viele Angriffe dieses Teams ungefähr ab. Das heißt, der Spieler im linken Slot nimmt Ja Morants Position ein, oben in der Mitte. Das heißt, der linke Slot ist jetzt frei. Dieser linke Slot wird jetzt besetzt von dem Spieler, der vorher in der linken Ecke war. Das bedeutet, dass Spieler A anderen Spielern aus dem Weg gehen und sich von ihnen wegbewegen und B die Position, die vorher ein anderer Spieler hatte, aufgefüllt werden in vielen Fällen. So, Ja Morant zieht es jetzt im Korb, er kickt raus zu einem seiner Mitspieler und dreht quasi nach rechts einfach ab. Der Spieler aus dem linken Dunkerspot geht in die linke Ecke, Morant zieht in die rechte Ecke ab, alle positionieren sich, der Ball läuft, es wird gecuttet und das Ganze so lange, bis ein offener Look entsteht. Das ist ein Random-Angriff, den wir so sehr, sehr häufig sehen in Grizzlies-Spielen. Und das ist ein Angriff, in dem kein einziger Ballscreen gestellt wurde, in dem kein einziges Handoff gelaufen wurde, sondern ein Angriff, in dem Ja Morant am Anfang irgendwas macht und dann zieht er zum Korb, kickt raus, der Ball läuft, die Spieler laufen, es wird sich repositioniert, es wird viel gecuttet, es wird sich freigelaufen, es sind immer alle in Bewegung. Der Vorteil wird vergrößert und das Ganze so lange, bis entweder ein freier Dreier entsteht oder ein guter Look direkt am Korb, ein Alley-Oop, ein Dump-Off-Pass, was auch immer, was zu einem Korbleger, Dunk, And-One direkt am Korb führt. Das ist jetzt mal unser Angriff gewesen, um hier vielleicht so ein bisschen reinzustarten in das Thema und uns vorzustellen, wie das bei den Grizzlies so ungefähr funktioniert. Es ist eine Offensive, die geprägt ist von vielen, vielen On-Ball-Drives in Isolations, gefolgt von sogenannten Cut-and-Space-Out-Konzepten. Dass also immer wieder das Parkett auseinandergezogen wird, dass Räume freigemacht werden und in Räume gecuttet wird. Da können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber um das Ganze vielleicht erst einmal statistisch zu unterlegen und auf das schauen, was du gerade auch angesprochen hattest, und zwar die Pick-and-Roll-Frequenzen, wenn wir auf die NBA.com-Stats-Seite gehen und im ligaweiten Vergleich gucken. Pick-and-Roll-Ballhändler-Frequency, also in wie viel Prozent der Angriffe der Pick-and-Roll-Ballhändler den Abschluss sucht, dann haben die Memphis Grizzlies hier die mit großem Abstand geringste Frequenz. Das sind gerade mal 7,6% all ihrer Angriffe so. Auf Platz 29 stehen die Denver Nuggets mit 11,7%, also da ist ein 4% Unterschied. Und das Team mit der höchsten Frequenz sind die Charlotte Hornets mit über 23%. Also da reden wir über dreimal so viele Abschlüsse eines Pick-and-Roll-Ballhändlers.
Ich schaue gerade, ich habe dieselbe Tabelle vor mir. Was ist denn der Schnitt so ungefähr? Also die totalen Zahlen, Memphis 9 Mal pro Spiel schließt der Pick-and-Roll-Ballhändler ab. Du hast gerade gesagt, Platz 29 Denver, da sind es 13,5, 13,4.
Na, wo steht denn Platz 15? Nicht, dass das jetzt zwangsweise der Durchschnitt ist, aber...
Platz 15 ist, ja, die sind halt nicht nummeriert auf der NBA-Website. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Also 15 und so die Range drumherum ist so bei zwischen 17 und 18. Also wir haben Utah, die Lakers, Minnesota, Atlanta, Phoenix und Orlando, die alle zwischen 17 und 18,5 liegen. Also ja, so ich denke mal so... Irgendwas zwischen 16 und 17 wird wahrscheinlich der Durchschnitt sein. Mhm. Und ja, da sind die Grizzlies mit 9 halt wirklich sehr, sehr eindeutig drunter.
Ja, ähnliches Bild bei der Pick-and-Roll-Man-Abschlussfrequenz. Da sind die Grizzlies ebenfalls auf dem letzten Platz zu finden mit 3,3%. Vom vorletzten sind die Warriors mit 3,7, auch das wenig überraschend. Und da finden wir auf Platz 1 die Milwaukee Bucks mit 7,8%. Das hat natürlich sehr viel mit Giannis und Brook Lopez zu tun und abschließend vielleicht noch auf die Handoff-Statistiken. Auch da sind die Memphis Grizzlies mit gerade mal 1,8% auf dem letzten Rang in der NBA zu finden. Dort auf Platz 1 ranken die Sacramento Kings, auch das wenig überraschend in dieser Sabonis-Handoff-orientierten Offensive. Auch da haben wir ja schon mal in der Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher geredet über dieses offensive System der Sacramento Kings, bei dem es sehr viel um Handoffs auch geht, die von Sabonis ausgehen. Also wenn wir über Handoffs und Pick-and-Roll reden, in jeder dieser Statistiken ranken die Grizzlies auf dem mit Abstand letzten Platz.
Ich hätte noch einen, um das richtig schön,
sehr gerne,
wie ich finde, maximal off the page springend, wie der Ami sagt. Das ist eine Statistik aus einem Video von Thinking Basketball von Second Spectrum. Ich kann die leider nicht aktuell nachgucken, weil ich kein Second Spectrum habe. Das Video, in dem es sich eben auch gedreht hat um diese Grizzlies Offense und so, ist ungefähr 2 Wochen alt. Da war die Sample Size in der Saison auch schon beachtlich. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sich da jetzt was verändert hat. Aber Second Spectrum, wo es die besten Tracking-Daten gibt, hat einen Stat für Ballscreens und Handoffs per 100 Possessions. Da liegt der NBA-Durchschnitt, das durchschnittliche Team liegt aktuell bei 89. Also 89 Ballscreens, nicht nur Screens, sondern wirklich Screens am Ball, aus denen dann meistens ein klassisches Pick-and-Roll oder Pick-and-Pop wird, und Handoffs per 100 Possessions. 89 ist der Liga-Durchschnitt. Platz 1 sind die Brooklyn Nets mit 117. Platz 29 sind die Boston Celtics mit 71. Also Platz 29, 71. Liga-Durchschnitt 89. Die Grizzlies sind auf Platz 30 mit 43 pro 100 Possessions, Ballscreens oder Handoffs. Das finde ich absolut krass. Das ist wirklich nahe dran an der Hälfte des Zweitletztplatzierten im Falle von Boston. Absolut
crazy. Das heißt, wir können quasi sagen, wenn wir meinen, dass jeder in der NBA gleich spielt, dann spielen 29 Teams in der NBA so ziemlich gleich und ein Team macht halt sein eigenes Ding.
So ungefähr. Und selbst die Diskrepanz zwischen Boston und zum Beispiel Brooklyn auf Platz 1, also selbst die Diskrepanzen innerhalb dieser 29 Teams sind ja schon super krass. Und dann aber nochmal die Grizzlies, die ja wirklich, also buchstäblich, wie gesagt, Liga-Durchschnitt 89, die Grizzlies 43, das ist weniger als die Hälfte.
Mhm.
Nach Adam Riese.
Es ist crazy. Ja, in der modernen NBA, wir haben es schon immer mal gesagt, geht es darum, Vorteile zu kreieren, Vorteile zu erweitern und aus Vorteilen Kapital zu schlagen. Und was NBA Offenses in den letzten 10 bis 20 Jahren einfach zunehmend realisiert haben, ist, der beste Weg, konstant am laufenden Band Vorteile zu kreieren, ist durch Ballscreens, durch elitäre Screener und natürlich noch mehr elitäre Pick-and-Roll-Ballhändler und On-Ball-Creator, Spieler wie LeBron, Spieler wie Luka, auch ein Steph Curry, ein James Harden, gehören zu den besten Pick-and-Roll-Ballhändlern in der Geschichte dieses Sports. Und es ist wenig überraschend, dass dieser Trend sich in den letzten 2 Jahrzehnten dahin entwickelt hat, weil es halt nun mal das erfolgsversprechendste Rezept war und nach wie vor ist. Du hast es in der Einleitung angesprochen. Das hat sich weiterentwickelt, was natürlich selbstverständlich ist. Früher waren es viele Basic Pick-and-Rolls. Mittlerweile gibt es 10 verschiedene Taktiken, wie du ein Pick-and-Roll verteidigen kannst. Unter anderem die gute alte Drop-Coverage. Du kannst switchen, du kannst hatchen, du kannst blitzen, trappen, eisen. Du kannst sehr viele verschiedene Sachen machen. Das heißt, Defenses sind immer weiter dem Ganzen auf die Schliche gekommen und haben Methoden entwickelt, sehr komplizierte Methoden teilweise, um das Ganze zu stoppen. Was muss jetzt passieren? Es ist wie ein Schachspiel. Jetzt waren die Offensiven wieder am Zug. Das heißt, das von dir gerade angesprochene Spain Pick and Roll wurde immer beliebter oder auch Stack Pick and Roll genannt. Wir haben immer mehr Double Drag Actions gesehen, wo nicht ein Ballscreen gestellt wird, sondern halt zwei. Es gibt verschiedene andere Pick and Roll Formvariationen auch aus Europa, die noch komplizierter sind und die man immer mal wieder auch sieht. Und für all diese Methoden hat natürlich dann ist wieder Zeit vergangen und dann haben Defensiven wieder Taktiken und Ideen entwickelt und Möglichkeiten gefunden. Dann gab es immer mehr so ein Hand-off-Trend auch in der NBA, wo du einfach einen Spieler schon vorher sich vielleicht abseits des Balles bewegen lassen kannst, um das Ganze variabel zu gestalten. Und so ist es halt nun mal in der NBA und das ist ein Prozess, der immer so weitergehen wird. Eine der beiden Seiten findet ein Erfolgsrezept, eine Sache, die über einen gewissen Zeitraum halt zu Erfolg führt und dann versucht die anderen Seiten, in dem Fall halt die Defensiven oder Offensiven, darauf Antworten zu finden. Dann klappen vielleicht die Antworten ganz gut, dann muss die andere Seite wieder reagieren und dann ist es dieses ständige Reagieren nach neuen Erfindungen quasi forschen, neue Sachen, wie man auch nur ansatzweise den kleinsten Vorteil generieren kann. Und was die Grizzlies machen, ist, sie gehen halt weg davon und sie machen ihr eigenes Ding, was funktioniert, weil sie das Personal dafür haben, das Coaching dafür haben, weil vielleicht der Rest der NBA nicht drauf eingestellt ist. Darüber werden wir dann sicherlich Richtung Ende der Folge auch noch reden, weil es ist natürlich so, wenn du in der Regular Season auf 4 Teams innerhalb von einer Woche triffst, du kannst nicht so groß scouten und 28 deiner Gegner spielen auf die gleiche Art und Weise und der Gameplan klappt gegen alle in gewisser Abstufung und dann hast du ein Team, was einfach was komplett anders macht, so. Während der Regular Season baust du da nicht ein komplettes Konzept auf für dieses und machst dir nicht die ganze Arbeit für die Ost-Teams für dieses eine Spiel im Jahr und für die West-Teams für diese 2, 3, 4 Spiele im Jahr, die du gegen dieses Team spielst. Und auch deswegen wird das so gut funktionieren. Aber lass uns mal ruhig in den nächsten Minuten ein bisschen runterbrechen, was die Grizzlies so gut machen. Ich habe es gerade angesprochen, viele Drives am Ball. Da fährt man das Personal mit vielen Spielern, die mit dem Ball in der Hand Sachen entstehen lassen können. Das ist nicht nur Ja Morant, sondern das sind viele andere Spieler auch noch. Gefolgt von diesen Cut-and-Space-Out-Konzepten, dass quasi immer wieder Räume freigemacht werden, Spieler sich voneinander wegbewegen und immer versucht wird, dass die Driving Lane so groß wie möglich ist, dass der Platz hinter einem Defender so groß wie möglich ist, dass die Help-Defender so weit es geht voneinander weggezogen werden, dass Räume freigemacht werden, dass klar ist, ey, einer meiner Mitspieler könnte über rechts zum Korb ziehen, dann muss ich diesen Platz freimachen. Ich muss mich davon wegbewegen, ich muss meinen Defender mitnehmen. Das ist ganz klar. Es gibt super, super viele Backdoor-Cuts. Deine Atlanta Hawks hätten dieses gerade von dir angesprochene Thinking Basketball-Video sich mal anschauen sollen, bevor sie neulich gespielt haben. Ja. Gegen die Grizzlies, weil die wurden mit diesen Backdoor-Cuts komplett abgeschlachtet. Auch super viele Off-Ball-Screens zu sehen und was halt auch ein Gamechanger ist, dass Spieler immer wieder die Position wechseln. Wir haben es immer wieder in unseren Folgen, gerade auch wenn es um Spacing geht, bei Post-Ups, am Beispiel der Lakers damals runtergebrochen, wie beschäftigt man Help-Defender? Du kannst Spielzüge laufen, abseits-based, du kannst cutten, aber alleine, wenn ein Spieler sich zu einem anderen Spot bewegt, und das hatte ich ja gerade thematisiert in unserem imaginären Angriff, alleine, dass ein Spieler von der Ecke zum Slot hoch, zum Top of the Key, zum Dunker-Spot, das sind alles Spieler, die in einer gewissen Art und Weise eine Gravity haben und ihre Defender gehen damit hin. Und wenn ein Angreifer seinen Verteidiger dort mit hinnimmt, dann kann ein entsprechender Verteidiger nicht irgendwo bei der Action helfen. Das heißt, die Räume sind frei und alle Grizzlies-Spieler sind auf einer Wellenlänge und wissen, okay, dieser Raum soll auch frei bleiben, weil da gleich der Ballhändler hingeht, dann wissen alle, weil sie auf einer Wellenlänge sind, ey, ich muss mich, soweit es geht, von diesem Raum wegbewegen, dass ich da nicht drin bin, dass mein Verteidiger da nicht drin ist, dass da wirklich Platz drin ist. Freie Räume werden aggressiv gesucht und bespielt. Am Ball und abseits davon und entsprechend müssen diese Räume natürlich, damit sie frei sind, halt vorher auch frei gemacht werden. Spieler bewegen sich viel voneinander weg, was ja in dieser Ballscreen-orientierten Offensive meist anders ist, wo Spieler sich zueinander hinbewegen, um zu screen. Grizzlies, da bewegen sich die Spieler lieber voneinander weg, um das Parkett auseinander zu ziehen. Es wird super viel Hilfe erzwungen, es werden super viele Extrapässe gespielt, es werden Closeouts attackiert, weil das ein Team ist, was aus Advantage-Extendern und Capitalizern besteht. Und all das führt dazu, dass man die beste Wurfquote direkt am Rim in der NBA hat und die meisten Punkte direkt am Rim macht, weil das ist immer wieder das Ziel. Da gibt's die effizientesten Punkte im Basketball, am Korb, und die Grizzlies mit ihrer Drive and Kick, aber auch vor allem Drive und dann Cut and Space Out Offense wollen immer wieder zu jenem Korb hin. Und sie machen das halt wunderbar. Und wenn du da dann noch mit einfließen lässt, dass sie super viel in der Early Offense machen, in der Transition machen, weil sie A, eine klasse Defense haben und wieder Stops holen, Live Rebounds holen, aus denen man das Spiel schnell machen kann. Und weil man B, immer 5 Spieler auf dem Parkett stehen hat, die Live Rebounds holen können und dann das Spiel entsprechend schnell machen können. Dann hast du ein Team, was regelmäßig gegen eine nicht geordnete Defensive spielt, regelmäßig in Überzahl unterwegs ist und regelmäßig in der Early Offense zu super schnellen und einfachen Punkten kommst und im Umkehrschluss dann natürlich, wie wir es auch rausgearbeitet haben, das schnellste Team der NBA ist.
Was ich besonders, also ich würde sagen, wir kommen gleich nochmal gesondert zu den personellen Voraussetzungen, weil, wie wir auch anfangs schon angerissen haben, das Personal, das die Grizzlies haben, steht sehr, sehr eng im Zusammenhang mit dem, was sie da eben spielen und spielen können. Was ich schematisch so faszinierend und so interessant finde, dass diese ganzen viele Off-Ball-Actions, viele Off-Ball-Screens, aber eben vor allem, wie du gerade gesagt hast, diese Cuts und das dann wiederum repositioniert wird, und zwar als Einheit. Das hat Draymond Green dann in dieser Pressekonferenz sehr schön beschrieben. Wenn bei den Grizzlies eine bestimmte Action gelaufen wird, zum Beispiel sagen wir mal ein Drive über rechts, wie du das in deinem imaginären Angriff am Anfang beschrieben hast, wenn Ja Morant in Space über rechts drivet, dann ist es zum Beispiel ein ganz fester Ablauf, dass vom gegenüberliegenden, vom Weakside Flügel, vom Slot reingekattet wird und der Spieler vom Dunkerspot in die Ecke spaced, der Spieler, der Top of the Key war, auf den Strong Side Flügel spaced. Das ist eine ganz geniale Mischung aus festen Abläufen, also es sind immer wieder die gleichen Abläufe. Aktion A passiert, das bedeutet für die restlichen 4 Spieler auf dem Feld, und zwar in Einheit, dass fast schon wie so eine Viererkette im Fußball. Das wurde uns in der D-Jugend früher im Fußball beigebracht. Wenn der Außenverteidiger raus angreifen muss zum Ball, dann müssen die anderen 3 Verteidiger unisono rüberschieben. Am besten sogar der rechte Mittelfeldspieler muss zurückschieben, damit dann dahinter quasi wieder eine Viererkette entsteht. Und das machen die Grizzlies ganz, ganz krass. Und so heben sie sich auch ab. Also man könnte das, was sie spielen offensiv, ja irgendwo sogar als Motion Offense bezeichnen. Oder das hat zumindest Elemente einer Motion Offense. Es ist aber was anderes als das, was wir von den Warriors unter Motion Offense kennen oder von den Heat in den letzten Jahren oder so. Das bei den Warriors ist schon auch immer alles als Einheit und mit wahnsinnig vielen Offball-Actions, aber vor allem beruhend auf erstens Offball-Shooting. Das ist bei den Grizzlies ein bisschen was anderes. Und zweitens ist es nicht so krass, dass wirklich 4 Spieler auf einmal wie an einem Schnürchen zusammen rotieren und sich repositionieren. Und das ist das eine Element, also wirklich diese vorgefertigten Abläufe, wo du sofort erkennst, nachdem sie das gleiche dann 3-4 Mal gelaufen sind. Das ist so einstudiert. Aber auf der anderen Seite dieses Read-and-React-Element, dass auch ganz oft Spieler cutten oder sich repositionieren oder rausspacen, einfach weil das sich eben gerade so ergibt und was dann nicht unbedingt vorgefertigt und einstudiert ist. Und ich finde, die Grizzlies finden ein geniales Gleichgewicht zwischen festen Abläufen und spielintelligentem, spontanem Read and React, dass die Spieler auch einfach, und das ist jetzt vielleicht so eine kleine Brücke, aber lass uns das noch kurz im Hinterkopf behalten, eine kleine Brücke wieder zurück zum Personal. Die Grizzlies sind ausgestattet, gerade bei den Rollenspielern, mit Spielern, die einfach einen wahnsinnig hohen IQ haben und ein Gefühl dafür haben, wann sie cutten müssen, wann sie spacen müssen, wie sie agieren müssen, damit der Nebenmann Platz hat, damit der Nebenmann vielleicht eine Driving Lane hat oder dann gleich einen offenen Dreier haben wird. Und so schaffen es die Grizzlies, wie auch du das gerade schon gesagt hast, obwohl sie nicht das klassische Five-Out, wir können alle krass shooten Team sind, schaffen sie es, ein überragendes Spacing zu haben, weil sie sich immer wieder bewegen und, das kommt natürlich dazu, weil sie in fast allen Lineups wirklich Shooting Threats auf dem Feld haben. Der durchschnittliche Grizzlies-Spieler trifft knapp 37% seiner Dreier. Sie sind als Team bei Cleaning the Glass, also ohne Garbage Time, sind sie bei 37,5. Das ist eine leicht überdurchschnittliche Quote. Aber es ist vor allem halt so, dass diese Quote nicht zustande kommt durch 2-3 absolute Scharfschützen und der Rest ist dann eher so unterdurchschnittlich, sondern dass wirklich durch die Bank weg, wenn du die Rotation anguckst, die einzigen echten Non-Shooter sind zum einen Zach Edey, und selbst der trifft 53% seiner Dreier bislang, aber ich würde noch nicht so weit gehen, den irgendwie als Stretch Big zu bezeichnen oder so. Aber selbst der trifft halt bislang sogar sehr krass bei niedrigen im Volumen natürlich. Und dann Brandon Clark. Also Brandon Clark ist wirklich der einzige komplette Non-Shooter. Und dann ist Ja Morant schon der schlechteste Shooter in dieser Rotation. In dieser von diesen 9, 10, 11, 12 Mann, die regelmäßig zum Einsatz kommen. Und Ja Morant ist ja derjenige, der logischerweise am meisten den Ball in der Hand hat. Also natürlich Shooting Gravity, Shooting Threats, aber eben nicht, wir stehen zu fünft außen rum und haben eine Five-Out-Offense, sondern es ist eine Verbindung aus Shooting Threat und Driving Threat und Relocating, Cutting Threat. Es ist einfach wunderschön anzugucken, wie sie Elemente einer Motion-Offense, aber dann doch nicht ganz Motion-Offense und immer wieder Gefahr ausstrahlen und super Spacing generieren, aber auf eine ganz unorthodoxe Art und Weise. Einfach geil, diesem Team aktuell zuzuschauen.
Auf jeden Fall. Das, was sie machen, funktioniert, wie wir jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt haben, auch nur, weil sie diesen speziellen Kader haben und weil sie Spielertypen haben, mit denen man das auch machen kann. Kann sich jetzt hier nicht jedes NBA-Team hinstellen und sagen, ey, wir machen das jetzt nach. Selbst wenn sie es wollen würden, und dann funktioniert das auch. Du brauchst Spieler, die erst einmal den Motor und den Willen haben, sich immer und immer wieder zu bewegen und zu cutten und die Position zu wechseln. Ich glaube, man ist überrascht, wie viele Spieler das auch einfach nicht machen wollen. Es gibt einfach auch sehr viele Spieler, die stellen sich am Anfang eines Angriffs hinter die Dreierlinie in die linke Ecke und dann warten sie. Und wenn der Ball kommt, dann nehmen sie den Wurf. Und wenn der Ball nicht kommt, dann nehmen sie den Wurf halt nicht, aber sie stehen in dieser linken Ecke. Das bedeutet, es gibt schon mal nicht unendlich viele Spielertypen und Spieler in der Liga, die überhaupt für so eine Spielweise gemacht sind, die da überhaupt Bock drauf haben. Und zwar dann auch nicht nur die Hälfte des Kaders, sondern wo du jeder Spieler des Kaders hat Bock drauf, wo du so eine Situation hast, das ist relativ einmalig. Und dann ist natürlich auch dieses viele Bewegen nicht nur, also das ist sicherlich wichtig, aber das kannst du jetzt auch nicht blind machen. Was die Grizzlies ja auszeichnet ist, das hat ja alles Hand und Fuß. Jetzt einfach blind irgendwo rumrennen, in irgendwelche freien Spots rein, in die du aber vielleicht gar nicht gehen sollst, oder dann rennen sich zwei Spieler über den Haufen und niemand weiß so richtig, okay, soll ich jetzt da hin oder soll ich da hin? Das funktioniert ja auch nicht. Also allein jetzt diesen Willen zu haben und Bock, sich viel zu bewegen und immer in Bewegung zu bleiben, das ist ja auch nicht das hundertprozentig Entscheidende nur, sondern du musst es halt auch irgendwie mit Kopf machen. Und es muss halt auch geplant sein. A, richtiges Timing, wann setze ich mich denn in Bewegung? B, schaffe ich es vielleicht irgendwie noch, meinen Gegenspieler auf eine falsche Fährte zu locken, vorher noch was anzutäuschen? C, soll ich überhaupt in diesen Bereich reingehen und soll ich das jetzt überhaupt machen? Und wir haben viele Grizzlies-Angriffe, wo Spieler 3-4 Mal den Dunkerspot wechseln, bevor sie dann irgendwie angespielt werden. Oder wo sie vom Dunkerspot in die Weakside-Corner zum Slot, zu oben und dann cutten. Wo man vielleicht dann doch nicht Backdoor cuttet, sondern einen anderen Laufweg geht, wo man vielleicht Backdoor cutten soll und dann macht man es auch. Also es gibt ganz viele verschiedene Angriffe, die mega kompliziert sind, wo die Spieler einfach von sich aus sehen müssen, okay, das wird jetzt von mir verlangt, das muss ich machen, das muss ich vielleicht nicht machen. Richtige Entscheidungsfindung ist halt ultra wichtig. Das heißt, du brauchst Spieler, die A, den Motor haben, die B, sich das auch merken können, was sie machen sollen, die halt aber auch, wenn es nicht so vorgegeben ist, auf eigene Faust entscheiden können, was gerade das Beste ist und wie ich dem Team helfe, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie ein Spielzug ist oder sowas. Und all diese Faktoren bei so vielen verschiedenen Spielern im Kader zu finden, ist relativ selten. Und deswegen würde ich mal die Aussage aufstellen, dass es vielleicht noch 2, 3, 4 andere Teams in der Liga gibt, die das, was die Grizzlies machen, 1-1 so auch aufs Parkett bringen könnten. Überhaupt. Und das würde in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Ich würde es den Celtics zutrauen, den Cavaliers irgendwo. Und dann hört es halt auch schon auf. In Houston hast du halt die Athleten, die Spieler, die Bock haben, aber ich traue denen nicht zu, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja so schon ein wilder Hühnerhaufen. Das würde dann, glaube ich, noch wilder aussehen. Ja, den Thunder wahrscheinlich noch. Es ist schwer, den Thunder irgendwas nicht zuzutrauen. Den Warriors. Und dann hört es halt aber auch schon auf. Deswegen ist das, was die Grizzlies machen, hier extrem einzigartig. Ziemlich beeindruckend.
Ich glaube, zusammenfassend aufs Personal bezogen kann man sagen, es ist eine Mischung aus, erstens, wie du gesagt hast, fand ich sehr schön formuliert, Motor und Wille, das auch umsetzen zu wollen und zu können. Zweitens, On-Ball-Skills durch die Bank weg im gesamten Kader, in der gesamten Lineup. Dass mehrere Spieler,
Drives.
Genau. Ja. Dass mehrere Spieler eine Gefahr ausstrahlen und das auch wirklich können, in diesem Read-and-React-System nach einem Extrapass zu driven und am Korb abzuschließen. Drittens, generell Skills, also auch sowas wie Passing Skills, auch sowas wie Werfen, was ich gesagt habe, Shooting Gravity. Nicht nur, dass alle driven können, also natürlich nicht alle. Zach Edey wird nicht Closeout attackieren und mit einem Eurostep zum Korb gehen, aber fast alle. Driving Skills, Shooting und Passing Skills. Ich glaube, speziell auf die Bigs bezogen, aber auch generell, du brauchst eine wahnsinnige Versatilität und Beweglichkeit. Und das eben speziell auf die Bigs bezogen. Also mit Ausnahme von Edy, wenn du dir anguckst, wer da so auf den großen Positionen rumläuft. Jake LaRavia, John Conchar von mir aus noch, der ein bisschen größerer Wing ist. Santi Aldama, Jaren Jackson Jr. Und dann selbst jemand wie Jay Huff. Und selbst Zach Edy ist ja für seine Größe nicht der allerunbeweglichste. Brandon Clark natürlich. Das sind ja fast schon Flügel. Sowohl von den Skills her, als auch von der Größe und Beweglichkeit her. Also das sind so, glaube ich, die Faktoren, die zusammenkommen. Einfach ein sehr hohes IQ-Level, ein sehr hohes Skill-Level und ein sehr hohes athletisches Level, auch im Sinne von speziell auf die Bigs bezogen, Beweglichkeit und Versatilität. Und wie du sagst, sicherlich gibt es ein paar andere Teams, die das vielleicht irgendwo replizieren könnten, aber so wie die Grizzlies das gerade alles aufs Parkett bringen, ist es schon was sehr, sehr Besonderes.
Auf jeden Fall. Und wenn wir zum Beispiel auch auf die Short-Mid-Range-Frequenz gucken, kein Team nimmt so viele Versuche aus der kurzen Mid-Range wie die Memphis ja. Grizzlies. Also zwischen 4 Feet weg vom Korb und 14 Feet weg vom Korb, was ja eigentlich ein Bereich ist, wo wir sagen, da sollte ein Spieler nicht allzu viele Abschlüsse vernehmen, weil es halt auch nur 2 Punkte gibt, aber super schwer ist, irgendwie konstant daraus zu treffen. Dann lieber näher am Korb dran oder halt komplett rausgehen aus der Midrange und dann lieber den Dreier nehmen, weil du halt aus der kurzen Midrange super schwer arbeiten musst für deine Punkte, nicht oft gefoult wirst und es ist halt diese Floater-Region. Aber es ist halt auch die Region, wo halt viele freie Räume entstehen, weil das, was ich gerade gesagt habe, das wissen ja Defenses auch. Und dementsprechend wollen Defenses keine guten Looks abgeben und größere Räume freimachen, nah an ihrem eigenen Korb dran oder hinter der Dreierlinie. Das heißt, welche Räume sind in der Regel freier und unbesetzter, sind die Räume in der kurzen Midrange. Und diese Flash-Cuts oder, also wenn ein Spieler meinetwegen von der Dreierlinie dann in Richtung Korb geht, auf Höhe der Freiwurflinie den Ball fängt oder aus dem Dunker-Spot so ein bisschen hoch geht, um irgendwo Höhe Freiwurflinie dann den Ball zu fangen, das sind dann freie Räume und die Grizzlies nutzen das und sie haben auch eine gute Quote von dort und sie sind eine elitäre Offensive, obwohl sie so viele kurze mit Ranger nehmen, weil sie halt Spieler haben, die aus dieser Distanz absolut tödlich sind. Zach Edy hat wunderbar Floater, Hookshots, kleine Pushshots, kleine Runner im Arsenal. Ja Morant ist jemand, Jaren Jackson Jr. und das trifft eigentlich für viele dieser Spieler zu. Das heißt, wenn wir jetzt hier nur auf dieses Wurfprofil der Grizzlies gucken würden, jetzt, ich hab's gerade offen hier auf Clean the Glass, das sind, ist Platz 12 bei der Rim-Frequenz, Platz 1 bei der Short-Midrange-Frequenz und Dreier ranken sie auf Platz 22 in der NBA. Das ist jetzt nicht so ein Bilderbuch-Wurfprofil, aber daran zeigt sich wieder, erstens muss man die Spiele gucken und die Hintergründe verstehen und kann da jetzt nicht nur darauf gucken und zweitens funktioniert nicht für jedes Team das Gleiche im gleichen Maß. Und für die Grizzlies funktioniert das genauso, wie sie es machen. Ihre Wurfverteilung, ihr Tempo, aber auch ihre Minutenverteilung. Diese Minutenverteilung, die sie haben, würde auch nicht bei vielen, vielen anderen Teams funktionieren. Weil andere Teams, also bei den Lakers beispielsweise, würde es nicht funktionieren, wenn da kein Spieler die 30-Minuten-Marke knackt irgendwie. Und wenn keine 12 Spieler eingesetzt werden. Oder wir hatten über die Warriors in ihrer Rotation geredet, Ende November in der Folge. Jedes Team muss das machen, was für sie selber am besten funktioniert. Und ich glaube, die besten Teams machen nicht das Standardmäßige am besten, sondern die besten Teams schaffen es, das zu finden, was sie am stärksten macht. Und ich glaube, dass die Grizzlies mit keiner Spielweise und keinem anderen Wurfprofil und keiner anderen Minutenverteilung so gut ein Ball spielen würden, wie sie es mit dieser tun. Und das bringt uns zu diesem Thema, das Maximum aus den eigenen Möglichkeiten rausholen. Und kaum ein Team in dieser Saison macht so viel aus den eigenen Möglichkeiten. Und jedes Team hat andere Möglichkeiten. Die Thunder haben andere Möglichkeiten, selbst als die Grizzlies. Und die Grizzlies haben andere Möglichkeiten als die Hornets. Und die Hornets haben andere Möglichkeiten als die, keine Ahnung, Washington Wizards.
Die haben nämlich gar keine Möglichkeit.
Genau. Und die besten Teams schaffen es, A, sich natürlich am bestmöglich in die Position zu bringen, aber dann halt auch aus diesen Möglichkeiten maximal viel rauszuholen. Und das muss man den Memphis Grizzlies lassen. Sie haben nicht die besten Voraussetzungen in der NBA. Sie haben jetzt nicht den besten Kader von allen Teams. Aber mir fällt nicht so richtig ein Team ein, kaum ein anderes Team, was so viel rausholt aus der Hand, die ihnen gedealt wurde. Und das war jetzt sehr, sehr, sehr eingedeutscht.
Sehr, sehr eingedeutscht.
Aus den Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, und das muss man ihnen lassen. Mhm. Und was halt auch immer wieder klar wird, ist, dass, du hast es angesprochen, die Skills sind wichtig. Das Grundkonzept lässt sich auch zusammenfassen mit so viele 1-gegen-1 Duelle wie möglich heraufbeschwören von unseren eigenen Spielern, die du nicht im 1-gegen-1 irgendwie stoppen kannst. Auch das ist was, was die Grizzlies auszeichnet, dass sie quasi wissen, wenn Morant ein cleanes 1-gegen-1 kriegt, dann kannst du nichts gegen ihn machen. Wenn Jaren Jackson Jr. ein cleanes 1-gegen-1 kriegt, kannst du nicht viel dagegen machen. Das gleiche gilt für Desmond Bane in abgestufter Form. Und dass man es quasi hinbekommt, dass diese Spieler ein sauberes 1-gegen-1 immer wieder zur Verfügung haben. Auch das ist hocheffiziente Offensive. Und auch das funktioniert nicht bei vielen, vielen anderen Teams, weil sie vielleicht nicht die individuelle Klasse haben, dass sie genug Spiele haben, wo man sagt, okay, wir wollen 1-gegen-1 Duelle. Also mir fallen viele Teams in der NBA ein, wo maximal einer im Kader ist, wo ich sage, okay, gut, dem traue ich wirklich zu, wenn der wirklich ein sauberes 1-gegen-1 nach dem anderen bekommt, dass er dieses Team irgendwie zu Erfolg tragen kann. Und die Grizzlies haben halt gleich mehrere davon. Und das ist auch ein großer Vorteil von diesem Team.
Und es funktioniert auch in die andere Richtung, diese Stärken ausnutzen Geschichte und eben dann auch Schwächen vermeiden. Sie haben zum Beispiel die zweitschlechteste Quote aus der langen Midrange mit 33%, also aus der langen Midrange mit 33%. Was Sinn macht, wenn du dir den Kader anguckst. Du hast einfach nicht das Spielerpersonal, die mit irgendwelchen Midrange langen Pull-ups effiziente Offensive generieren können. Und siehe da, sie haben auch die zweitniedrigste Frequenz aller Teams aus der langen Midrange. So nach dem Motto, wenn wir es nicht können, dann machen wir es halt nicht. Also nicht nur, dass die Stärken maximal ausgenutzt werden, da bin ich nämlich auch voll bei dir, sondern auch, dass die Schwächen möglichst wenig zum Vorschein kommen sollen.
Auf jeden Fall.
Das wäre es soweit, was ich jetzt hätte zu den Grizzlies und zum Offensivsystem. Ich habe das Gefühl, das haben wir ganz gut umrissen, was da gerade aktuell passiert in Memphis, Tennessee.
Ich habe auch nichts weiter.
Dann lass uns doch vielleicht noch in die Zukunft blicken und so ein bisschen philosophieren und uns erstens fragen, konkret auf Memphis bezogen, ist das jetzt gerade nur ein besonders auffallender Trend? Und wenn wir dann aber über die Memphis Grizzlies nachdenken als Playoff-Team, würde ich, also ich denke, das ist jetzt kein Hot-Take zu sagen, sicherlich werden sie in den Playoffs erstens, weil Gegner sich, du hast vorhin den Scouting-Aspekt angesprochen, Gegner sich in Vorbereitung auf eine Playoff-Serie viel, viel besser darauf einstellen können, was die Grizzlies da machen und es sicherlich defensive Antworten geben wird. Zweitens hast du ja mit Ja Morant zumindest einen solchen Superstar-Creator, der jetzt sicher nicht einer der besten Pick-and-Roll-Creator der Liga ist, aber definitiv auch nicht einer der schlechtesten. Also ich würde davon ausgehen, bin gespannt, ob du mir da zustimmst, dass in den Playoffs und dass im Laufe der Saison diese krasse Diskrepanz zwischen den Grizzlies und dem Rest der Liga sich wieder so ein bisschen zumindest einpendeln wird.
Also du denkst, dass die Grizzlies nicht so weiterspielen den Rest der Saison?
Zumindest nicht so extrem.
Okay, na das denke
also
ich schon.
Also vor allem mit Blick auf die Playoffs.
Ja, genau. Also ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass sich an ihren Handoff- und Pick-and-Roll-Frequenzen und dem Wurfprofil und der Minutenverteilung, dass sich da nicht so viel dran verändert, zumal es ja sogar so ist, dass die Grizzlies noch weniger Pick-and-Rolls und Handoffs und Ballscreens laufen, wenn Morant auf der Bank sitzt. Und wenn Morant sich jetzt nochmal verletzt oder Richtung Ende auch ein bisschen geschont wird, dann kann das sogar noch ein bisschen in die andere Richtung sogar gehen. Ich glaube allerdings, dass wenn die Playoffs da sind, das, was sie jetzt machen, potenziell auch relativ schnell an seine Grenzen stoßen kann und dass den Grizzlies wenig anders übrig bleibt, als sich da der Norm und dem Standard in im Rest der NBA so ein bisschen anzupassen. Weil es ist nun mal nicht ohne Grund so, dass 29 andere Teams eine sehr ballscreen-lastige Offensive spielen. Das hat gute Gründe. Und es ist in der modernen NBA immer noch der beste und vielversprechendste Weg, um Erfolg zu haben am offensiven Ende. Und die Grizzlies haben halt auch den Kader, um so zu spielen wie die anderen 29 anderen Teams. Sie haben einen der besten Pick-and-Roll-Ballhändler der NBA und sie haben einen der besten Pick-and-Roll-Screener, Roller und Pick-and-Pop-Bigs mit Jaren Jackson Jr. der Liga. Man kann viel Pick-and-Roll mit Zach Edey laufen, Desmond Bane kann Pick-and-Roll laufen und der ein oder andere Perimeter-Creator dieses Teams kann auch Pick-and-Roll laufen. Also das ist jetzt ein Team, was jetzt nicht so spielt, wie sie spielen, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben. Das wäre jetzt auch noch was anderes, wenn wir jetzt sagen, okay, die Grizzlies können einfach nicht Pick-and-Rolls oder Handoffs laufen, sie müssen das jetzt so machen, wie sie es machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Grizzlies problemlos auch Pick and Roll laufen können und ihre Offensive entsprechend auch umstellen können. Frage ist natürlich jetzt, wenn sie das ganze Jahr über nicht so richtig machen, wie sehr das dann klickt und passt und ob man einfach so auf den Knopf drücken kann, wenn die Playoffs dann erstmal da sind. Also vielleicht wären sie auch nicht schlecht beraten, Richtung Ende der Saison, um sich ein wenig auf die Playoffs vorzubereiten. Ein paar Pick-and-Roll-Sachen ausprobieren, ein bisschen Double-Drags auch sich einzuspielen, ein wenig Spain-Pick-and-Roll auch ausprobieren, dass es dann halt auch da ist, wenn man es dann wirklich braucht. Weil ich glaube, in den Playoffs, wenn Teams defensiv scouten können, dann wird das zum Problem potenziell. Denn auch in den Playoffs ist es super wichtig, Vorteile zu kreieren. Alle anderen Teams machen das mit Ballscreens. Die Kings machen das jetzt durch 1 gegen 1, durch Drives, durch Backdoor-Cuts. Sowas wie jetzt gegen Atlanta oder gegen die Toronto Raptors heute Nacht, wo man mit einem Backdoor-Cut nach dem anderen zu Punkten kommt, das wird in den Playoffs nicht passieren. Teams werden diese Backdoor-Cuts scouten und wegnehmen in den Playoffs. Teams werden diese Dunker-Spot-Cuts, diese Cuts von der Seite rein, die freie Räume und Repositioning und sowas alles, das werden Teams ahnen und sehen und wegnehmen und darauf Antworten haben in so einer 7-Spiele-Serie potenziell. Von daher sind die Grizzlies, glaube ich, gut beraten, da an ihrer Vielseitigkeit zu arbeiten und dann entsprechend auch Antworten zu haben. Und die einfache Frage ist ja nur, denken wir, die Grizzlies gewinnen den Westen? Ich sage nein, du sagst auch nein. Und im besten Fall sind sie halt das drittbeste Team dieser Conference. Das heißt, wir trauen ihnen nicht zu, diesen Westen zu gewinnen mit ihrer aktuellen Spielweise. Wir trauen den Grizzlies auch nicht zu, den Westen zu gewinnen mit einer Pick-and-Roll-lastigen Spielweise. Aber ich glaube nicht, dass man mit dieser Spielweise irgendwie Meister wird, wenn es darauf ankommt. Beziehungsweise mit nur dieser Spielweise. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man natürlich in den Morant-Minuten sehr viel Pick-and-Roll läuft und in den Non-Morant-Minuten dann auf einmal das macht, was man jetzt macht in den Playoffs, kann dann schon wieder besser funktionieren. Aber hier nur auf dieses eine Pferd zu setzen, würde ich nicht für den besten Ansatz halten. Ich glaube aber, das wissen die Grizzlies auch selber.
Und die zweite Bigger-Picture-Frage, glaubst du, dass das, was wir gerade von den Grizzlies sehen, vielleicht ein kleiner Trend sein kann für die gesamte NBA? Das Volumen von klassischen Pick-and-Rolls ist ja schon runtergegangen in den letzten Jahren, wurde dann aber eher ersetzt durch eben Handoffs, durch irgendwelche anderen Ballscreen-Varianten. Aber glaubst du, dass generell das Volumen von Ballscreens, von Handoffs, was ich eingangs skizziert hatte, dass die Grizzlies da eben so krass abfallen nach unten hin? Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass sich Teams, es ist eine Copycat-League, wie man so schön sagt. Wir haben es immer wieder gesehen im Laufe der Jahre, dass wenn ein Team, seien das die Warriors gewesen, seien das die Rockets gewesen, dann irgendwann mit ihrem Small-Ball, Micro-Ball, Skill-Ball-Ansatz. Seien das jetzt die Celtics letztes Jahr gewesen, wo wir auch diese Saison viele Teams sehen, die versuchen zu replizieren, was die Celtics gemacht haben mit ihren sehr versatilen Lineups, mit sehr vielen verschiedenen Gefahrenherden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Teams sich angucken, was die Grizzlies dieses Jahr machen und auch am Ende der Saison wahrscheinlich gemacht haben werden und dass Elemente davon übernommen werden, dass wir vielleicht ein bisschen anders denken über Off-Ball-Movement, dass vielleicht tatsächlich die Frequenz von Pick-and-Rolls und von Handoffs und Co. zumindest leicht runtergehen wird. Also kannst du dir vorstellen, dass das ein Trend ist, den wir vielleicht jetzt in den nächsten Jahren bei mehreren Teams und dann auch irgendwann im Ligadurchschnitt beobachten werden können?
Ich bin mir relativ sicher, dass das so sein wird, dass Elemente davon mit Sicherheit übernommen werden. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon wieder, Nikola Jokic und die Nuggets vor Jahren angefangen mit diesen Elbow-Plays und Delay-Actions und auch das haben viele, viele Teams sehr erfolgreich übernommen und das sehen wir jetzt immer häufiger und wir haben es ja zum Beispiel auch bei einem Team wie OKC letztes Jahr gesehen, so nur Ballscreen-Offense funktioniert halt irgendwo nicht und das haben die Thunder gelernt und sind in dieser Saison sehr viel besser, weil man jetzt mit jemandem wie Isaiah Hartenstein immer wieder auch einen Big hat, der Elbow-Plays laufen kann, der in Delay-Actions Spielzüge einleitet, der Cutter findet, der Off-Ball-Shooter findet und da auch aus dem Post heraus Plays als Passspieler machen kann. Die Knicks hatten eine sehr Ballscreen-lastige Offense letztes Jahr mit Brunson. Auch das ist jetzt mit Towns ein wenig anders. Auch da hat man sich umgestellt und geht ein bisschen weg von diesem dauerhaften Pick-and-Rolls immer nur. Das heißt, wenn es gute Möglichkeiten und Alternativen zum Pick-and-Roll und zu Handoffs und zur Ballscreen-Offensive gibt, dann nutzen Teams das auch, ob das nun Delay-Actions sind oder bei einigen Teams Post-Ups wieder, die beliebter werden, oder jetzt bei einem Team wie den Grizzlies, die das ganz anders machen. Da muss einfach jedes Team für sich dann entscheiden, okay, was haben wir für Personal, was für Elemente wollen wir übernehmen. Aber viele der Prinzipien, die die Grizzlies nutzen, sieht man ja auch in so einer Ballscreen-lastigen Offensive, also dass man das Spacing optimieren möchte und dass Spieler abseits des Balles für ein bisschen Ablenkung sorgen und Räume freigemacht werden und dass der Dunkerspot auf der Seite, wo der Drive ist, auch freigemacht wird. Das sieht man ja jetzt auch schon. Deswegen, ich glaube nicht, dass in 5 Jahren 10 Teams zu spielen, wie Memphis das jetzt macht. Aber ich glaube, dass viele der Elemente, wie zum Beispiel auch Backdoor-Cuts, diese Cut-in-Space-Out-Konzepte und Drive-and-Kicks immer wieder Closets attackieren, dass man das dann einfach noch verbreiteter sieht. Also das denke ich auf jeden Fall schon.
Ja, glaube ich auch. Dann sind wir uns auch da einig. Und das ist natürlich etwas, das wir im Auge behalten werden. Und vielleicht dann sogar in 1-2 Jahren zurückkommen und eine weitere Folge machen über einen noch breiter gefächerten Trend in der NBA. Und dann auf diese heutige Folge verweisen werden und gesagt haben, Leute, wir haben das damals schon kommen sehen. Wir haben damals sofort, nachdem die Grizzlies diesen krassen Ansatz hatten, haben wir das für euch unter die Lupe genommen. Und dann werdet ihr euch denken, boah, sind das krasse Typen. So ungefähr stelle ich mir das jetzt vor für die Zukunft. Hast du denn für einen der beiden krassen Typen eine krasse Trivia-Frage dabei heute?
Das habe ich. Bevor wir allerdings zur Trivia-Frage kommen, die ganz kurze Info noch. Und zwar hatten wir in unserer letzten regulären Folge darauf verwiesen, dass wir ein kleines Weihnachtsgeschenk-Giveaway machen. Und zwar all unseren gratis Supportern, die uns auf Patreon eine DM schreiben, ein gratis Monat Rollenspielermitgliedschaft schenken. Hat sich rausgestellt, dass es nicht möglich ist, für Gratis-Member uns eine DM zu schicken. Ich habe mich nämlich schon ein bisschen gewundert, Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag, dass wir nicht eine DM bekommen haben. Und ich dachte mir erst, okay, gut, hat hier niemand Bock auf ein Gratis-Monat Rollenspielermitgliedschaft? Und dann hat jemand kommentiert unter dem Patreon-Post und dann wollte ich diesem jemand eine DM schreiben und habe gemerkt, dass ich der Person ja auch keine DM schreiben kann, was mich dann darauf gebracht hat, dass uns eventuell Gratis-Member auch keine DM schreiben können. Und so kam es dann auch. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, einfach niemandem irgendwas zu schenken. Nein, Spaß. Wir haben uns entschieden, dass wir einfach all unseren Gratis-Membern, die da Bock drauf haben, jetzt diesen Gratis-Monat Rollenspieler-Mitgliedschaft schenken. Und zwar haben wir einen Patreon-Post gestern hochgeladen und dort ist der Link mit drin. Das heißt, nichts mit DM, nichts mit Weihnachtsgruß oder whatever, sondern einfach auf diesen Post gehen, auf den Link gehen und dann kann sich jeder diese Mitgliedschaft sichern. Das Ganze geht jetzt noch bis zum 31. Dezember, 23.59 Uhr, also bis Silvester, bis Ende des Jahres basically, weil, ja, wir dann jetzt auch nicht, weil das hat sich erst jetzt gestern im Verlauf des Tages rausgestellt und da wollten wir jetzt natürlich dann auch nicht das nur bis gestern Abend laufen lassen, so wie das ursprünglich geplant war. Deshalb für den Rest des Jahres ist das doch möglich. Es haben sich auch schon viele, viele, viele diesen Monat gesichert, was es natürlich super freut, dass da Interesse auf jeden Fall dran besteht. Lorenzo hat es auch schon gesagt gehabt am Anfang der Folge, dass er gestern eine kleine Solo-Session aufgenommen hat, 20 Minuten Christmas Games, Gedanken. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch für deinen Hustle hier über die Feiertage. Wir werden euch den Link zum Gift auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung packen, also sowohl der Holy-Link und unsere Rabattcodes als auch der Patreon-Link zum Gratis-Monat ist dann zu finden in unserer Folgenbeschreibung. Schaut da gerne vorbei, gönnt euch das, dann habt ihr so ziemlich den ganzen Januar über den ganzen Bonus-Content zur Verfügung. Die Christmas-Game-Folge ist seit gestern online. Am 30. oder 31. kommt unser Supporter-Mailbag und dann im Januar natürlich auch ohne Ende neue Supporter-Bonus-Folgen in Addition zu den ganzen regulären hier einmal die Woche. Und damit zur heutigen Trivia-Question, die mir zugeschickt wurde von einem Hörer, ein Reel auf Instagram als Idee. Ich habe dann direkt nachgefragt, ob jener Hörer dir das gleiche Video geschickt hat, was verneint wurde, Gott sei Dank. Sonst hätte ich das jetzt natürlich nicht nehmen können. Ist klar, eine sehr coole Frage. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass die Vorbereitung hier zu dieser Folge so lange gedauert hat, dass ich jetzt nicht noch Zeit hatte, das jetzt hier mit Zahlen zu unterlegen. Aber die Antwort ist auf jeden Fall richtig und legit. Ich habe jetzt halt nur keine Stats und Zahlen dazu. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf vertrauen und das heute mal ohne machen, aber ich denke, das schaffen wir auch mal. Die Frage handelt von Michael Jordan. Und zwar hat jener Michael Jordan in seiner Karriere gegen 983 verschiedene Spieler gespielt. Und von diesen 983 verschiedenen Opponents outscorte er in Head-to-Heads, in Games, gegen die er gespielt hat, 982 von ihnen. Und ich möchte, dass du mir den einen Spieler nennst, der in den Spielen gegen Michael Jordan insgesamt, kein Average, kein einzelnes Game, sondern insgesamt mehr Punkte, also auch nicht irgendwie verteidigt voneinander oder so, sondern in den Spielen von Michael Jordans Teams gegen die Teams von diesem Spieler hat er mehr gescored als MJ. Dieser eine Spieler, den möchte ich gern von dir haben.
Okay. Das muss ja wahrscheinlich jemand gewesen sein, der, also bei dem der Anteil der Duelle mit MJ groß ist Anfang der 2000er, als MJ dann nochmal diese 2 Jahre bei den Wizards war.
Guter Gedanke.
Also irgendjemand, der vielleicht so seinen Peak vielleicht sogar Anfang der 2000er. Ich habe 2 Namen im Kopf. Ich habe einmal Allen Iverson und einmal Tracy McGrady, weil einfach Tracy McGrady Anfang der 2000er ein krasser Scorer war. Aber bei McGrady könnte ich mir vorstellen, da hat seine Scoring Prime sogar noch einen Tick zu spät angefangen. Wann genau war denn Jordan bei den Wizards? Ich gucke das mal kurz nach nebenher. Es war 2002 und 2003 oder so. Jordan war bei den Wizards. Ja, genau. 2-1, 2-2 und 2-2, 2-3. Ja, dann könnte T-Mac vielleicht sogar passen. Aber ich gehe mit Iverson als mein offizieller Guess.
Ist richtig. Allen Iverson ist der eine Spieler, der Michael Jordan outscored hat. The answer ist in dem Fall the answer hier.
Ah, nice.
Gut gemacht.
Perfekt. Nice. Ja, besser kann man doch nicht ausscheiden aus einer Folge.
Denke ich doch.
Liebe Freunde, wie Julius gerade gesagt hat, Holy in der Folgenbeschreibung, unser Patreon in der Folgenbeschreibung, beziehungsweise wir packen euch mal den Link direkt zu diesem Post, wo ihr dann den Link zur Gratis-Mitgliedschaft findet, den packen wir euch mal direkt in die Folgenbeschreibung. Schaut da gerne vorbei, würde uns sehr, sehr viel bedeuten und im besten Fall natürlich bleibt ihr dann gerne auch als Supporter am Start nach Ablauf dieses Gratis-Monats. Wir haben viel vor im Jahre 2025 und wir hoffen, ihr seid da dabei. Die mindestens Star-Supporter unter euch, wir hören uns vor dem Jahreswechsel noch einmal in Form eines Supporter-Mailbags. Allen anderen wünschen wir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt safe und sound an Silvester und kommt gut ins neue Jahr. Dann wünschen wir viel Erfolg beim Einhalten der Neujahrsvorsätze zu Beginn des Januars und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wie immer von Herzen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.